selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte heute nach 2 Folgen ohne Nadine dich, liebe Nadine, ganz herzlich begrüßen. Ich bin total froh, dass du wieder mit an Bord bist.
Hallo. Vielen Dank. Ich habe es auch ein bisschen vermisst. Ich habe dir ja schon gesagt, ich war ein bisschen eifersüchtig.
Ja, oh, ja. Gott, und ich kann das so verstehen. Also ich bin total froh, dass du wieder da bist. Auch wenn die 2 Folgen mit dem Frank natürlich schon sehr auch schön waren und interessant und gewinnbringend. Ja, Nadine, wir haben heute ein volles Programm, deswegen würde ich sagen, wir springen right into it. Und ich fange mal an, wir haben nämlich einen offenen Faden. Ich möchte in Erinnerung rufen, worum es da ging.
Selten so gedacht.
Für alle, die das jetzt auch das erste Mal hören, also wir haben ja hier eine kleine Rubrik und wollen unser Denken auch untersuchen und machen das anhand von kleinen Rätseln. Und dieses Rätsel geht so. Eine Frau kauft 12 Kokosnüsse ein für 5 Euro und verkauft diese 12 Kokosnüsse anschließend für 3 Euro und macht es viele Male. Also diese Transaktion, dass sie die 12 Kokosnüsse für 5 Euro einkauft und sie dann anschließend gleich für 3 Euro verkauft, macht sie viele, 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 viele Male. Und infolge dieser Transaktion wird diese Frau zur Millionärin. Liebe Nadine, du nickst so wissend. Hast du schon eine Idee? Wie kann das bloß sein?
Nein. Ich habe wilde Gedanken, aber keine wirklich schlüssige, logische Idee.
Ja, ne? Genau. Und ich würde ja gerne heute, weil das Rätsel wir ja schon mal gestellt haben, aber ich würde es heute auch jetzt noch nicht auflösen, weil es ist schon ein besonderer Zaubertrick in Frageform. Ich würde aber gerne einen kleinen Hinweis geben und den mit dir kurz erarbeiten. Mhm. Was würdest du sagen, Nadine, was ist an dieser Geschichte eigentlich so seltsam?
Nein, ich würde denken, sie verkauft es immer für weniger Geld, als sie selber dafür investiert hat. Und wenn ich jetzt ein bisschen in der Schule aufgepasst habe, kann das nicht aufgehen. Ne, macht ja eigentlich jedes Mal ein Verlustgeschäft.
Ne? Ganz
also
genau.
Es müsste irgendwas zusätzlich passieren, außerhalb dieser einfachen Rechnung, dass tatsächlich was passiert. Ne?
Ganz genau. Das ist eine wichtige Hypothese, die du da formulierst. Ist im Übrigen auch total interessant, weil im Grunde genommen fragst du jetzt schon nach alternativen Bedeutungen. Ja, also du fragst danach, was im Hintergrund dieser Geschichte noch für andere Ebenen mitlaufen könnten, die in der Geschichte selbst noch nicht enthalten sind. Mhm. Und ich finde, im Grunde ist es schon zutiefst systemisch gedacht, weil wir kriegen ja auch immer nur Ausschnitte erzählt von bestimmten Geschichten, aber im Hintergrund, auf der Hinterbühne, läuft ja so viel mehr, als in den Worten gesagt wird. Mhm. Und deine Hypothese ist, hier läuft auch mehr auf der Hinterbühne.
Total.
Und das Faszinierende an dem Rätsel ist, dass zwar tatsächlich etwas auf der Hinterbühne läuft, aber das ist eigentlich eher in unserem Kopf als in der realen Geschichte. Man könnte nämlich sagen, du hast es richtig formuliert, ne? Diese Frau macht eigentlich beständig Verluste. Und insofern, ja, wie will man denn da zum Millionär, ne? Zur Millionärin werden? Also könnte man die Frage zuspitzen und sagen, wer wird infolge davon, beständig Verluste zu machen, zum Millionär oder zur Millionärin? Mhm. Und damit lassen wir es für heute gut sein.
Da darf ich jetzt auch nicht weiter. Nein, ich darf jetzt nicht weitermachen.
Sonst kommst du der Lösung am Ende noch so nahe, dass unsere Zuhörerinnen gar keine Chance
mehr
haben. Das ist
schon ein bisschen fies von dir jetzt.
Oh, okay. Okay. Gut.
Ich habe schon ganz neue Hypothesen jetzt.
Ja, das glaube ich.
Mhm. Fragen und Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer.
Gut, und ich glaube, das Thema können wir auch gleich aufgreifen, ne? Oder das Thema Denken. Du hattest mir auch im Vorgespräch zur Verfügung gestellt, dass wir weitere Feedbacks bekommen haben von weiteren Zuhörern. Vielen Dank erstmal für alle, die sich hier auch bei uns direkt oder auch bei Jürgen über LinkedIn melden. Und zwar diesmal eine Frage von Manuel, mit dem du auch schon zusammengearbeitet hast und der aber jetzt auch ein ganz fleißiger Hörer unseres Podcasts ist und der sich gewünscht hat, dass wir nochmal darüber diskutieren oder auch ein bisschen diskutieren, inhaltlich was zu liefern zum Thema Denken oder Denkweisen. Und du hattest, glaube ich, auch zur Verfügung gestellt, dass du langjährig auch einen Denkclub hattest. Also auf den sollten wir vielleicht auch zu sprechen kommen. Und er hatte auch die Frage formuliert, welche Auswirkungen Denken auf unser systemisches Arbeiten hat. Gibt es da spezielle Ansätze, die dir da sofort in den Kopf kommen und die für dieses inhaltliche Thema ja, uns gute Hinweise geben? Mhm.
Ja, ich glaube, ich würde da gerne von einem absolut einschneidenden Erlebnis erzählen, das ich um die Jahrtausendwende hatte. Da ist mir nämlich das allererste Mal ein Buch vom Edward de Bono in die Hand gefallen. De Bonos neue Denkschule. Und das war zu einer Zeit, in der gerade die Amerikaner kurz davor waren, das zweite Mal in den Irak einzumarschieren. Und da hat sich sehr viel Verzweiflung auch breit gemacht. Ich erinnere mich, da sind viele Leute damals auf die Straße gegangen, haben protestiert und mal zugeguckt, wie es trotzdem gemacht wurde. Ja, weil es passieren musste und sollte, wurde es auch so gemacht. Und diese Hilflosigkeit, ich kann mich gut daran erinnern, an einem Abend, als ich mit Freunden zusammen saß und da hatte ich dieses Buch am Tag in der Buchhandlung so in die Hand bekommen. Und in diesem Buch regt der de Bono an, einen Denkclub zu gründen. Weil er sagt, die meisten intelligenten Menschen denken nicht so gut, wie sie denken könnten. Und ich kann mich erinnern, an dem Abend war meine Verzweiflung auch ziemlich groß und ich dachte, ja, ich kann aber nichts dran ändern. Es passiert. Also ich kann nichts dran ändern, aber ich kann meine Unzufriedenheit und meine Kraft, ich kann sie zumindest nutzen, um irgendwas Konstruktives auf die Beine zu stellen. Und habe dann beschlossen, es war wirklich, weiß ich noch genau, am Abendessen mit Freunden habe ich beschlossen, ich gründe einen Denkclub, um zumindest an der Stelle irgendwas Positives irgendwie in die Welt hineinzutragen. Und dann waren wir relativ schnell ein paar Leute und haben diesen Denkclub ins Leben gerufen. Und das Faszinierende war, der de Bono schlägt in seinem Buch sehr minutiös vor, wie man diese ersten 2-3 Sitzungen eines Denkclubs abhalten soll. Okay. Also wirklich so in den ersten 2 Minuten das und in dann 5 Minuten das. Und also es war hochstrukturiert und wir haben es auch genau so gemacht. Mhm. Und naja, das Faszinierende war, dass der de Bono eben gemeint hat, die meisten Menschen glauben, dass sie ihr Denken dadurch verbessern können, dass sie vielleicht ein Buch lesen oder ein Seminar besuchen. Und das wäre ungefähr so, meinte er, als würde man körperlich fit werden wollen und die Idee haben, dass man statt 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, nur ein Buch über körperliche Fitness lesen müsste und danach wäre man körperlich fit. Mhm. Aber das ist total interessant, weil im mentalen Bereich haben wir solche Vorstellungen.
Ja.
Also ne, wir haben oft die Vorstellung, wir müssten nur etwas erkennen oder wissen und danach wäre alles gut. Und der de Bono hat für mich das erste Mal diesen Aspekt reingebracht, sehr pointiert, dass möglicherweise auch unser Denken, unsere Wahrnehmung geschult werden sollte. Mhm. Und er hat dann ein ganzes Panoptikum an Tools entwickelt. Ein sehr bekanntes sind die 6-Hüte-Methode oder das laterale Denken, den Begriff hat er geprägt und hat solche Tools en masse entwickelt und hat gesagt, Leute, nehmt diese Tools und übt damit. Und das haben wir im Denkclub gemacht.
Okay. Und wenn du mal so auf den Punkt bringen würdest, ne, ich habe jetzt verstanden, ne, er wollte das Denken schulen, aber was ist sozusagen der Unterschied zu dem, wie wir vielleicht vorher denken, verstanden haben. Also kannst du das irgendwie nochmal so auf den Punkt bringen, was so die Grundprinzipien seiner Ansätze sind?
Ja, der De Bono war Mediziner, ursprünglich und Arzt und hat sich sehr intensiv schon in den 60ern mit Neurowissenschaften beschäftigt, ja, und auch mit der Funktionsweise unseres Gehirns und die Netzwerkbildung in unserem Gehirn. Also der war da ein echter Pionier und hat relativ schnell die Hypothese entwickelt, dass unser Gehirn ein starkes musterbildendes System ist. Also wir bilden sozusagen in einer ungeheuer komplexen Welt, wenn wir ne, auf die Welt kommen, als Babys, als kleine Kinder, wir sind mit einer ungeheuren Komplexität an Wahrnehmungen und an Eindrücken konfrontiert und wir müssen Muster ausbilden, um uns in dieser Welt überhaupt sinnvoll bewegen zu können. Und er meinte, das ist natürlich an vielen Stellen gut, weil uns diese Muster die Möglichkeit eben geben, uns souverän in der Welt bewegen zu können. Und an vielen Stellen aber auch hinderlich, weil wir diese Muster ausbilden und irgendwann mal nimmer in der Lage sind, die zu verlassen. Einer seiner ersten Sätze war, wenn man Managern, zum Beispiel hochintelligenten Menschen, eine Aufgabe gibt, dann machen 90% der Menschen, tun in den ersten 2-3 Sätzen ihre Meinung, ihre Position dazu kund, also ihre Haltung, und begründen diese Haltung dann sehr elaboriert im Laufe des Aufsatzes. Was diese Menschen aber nicht tun, ist, die Fragestellung wirklich zu erkunden. Also es kommt zu einer sehr schnellen Reizreaktion. Also man hört einen Reiz, irgendein Thema, und wir bilden uns sofort eine Meinung zu diesem Thema und dann nutzen wir unsere Intelligenz nicht mehr, um das Thema zu explorieren, sondern wir nutzen die Intelligenz, um unsere Position zu festigen. Mhm. Und das haben wir in der politischen Kultur, das haben wir im Diskurs, im öffentlichen Diskurs. Das ist das, was wir im Fernsehen sehen, wenn Politiker aufeinander losgelassen werden. Die erkunden diese Themen nicht, sondern sie versuchen, den anderen sozusagen von der eigenen Wahrheit zu überzeugen. Und das hat der De Bono radikal in Frage gestellt.
Mhm. Wäre das sowas wie wegzukommen von so einer Eindimensionalität? Also, dass wir nur noch aus linear, eindimensional auf was schauen und im Prinzip nicht mehr das ganze Thema dadurch erfassen können.
Ganz genau. Also eine Methode, das lässt sich am schönsten an einem Beispiel erläutern, eine Methode, die auch sehr bekannt ist, die wir auch im Denkclub damals rauf und runter geübt hatten, sind die 6 Hüte. Mhm. Und die 6 Hüte, das ist eine Metapher, die stehen, also die 6 Denkhüte, die stehen für verschiedene, ja, für verschiedene Wahrnehmungsfilter, die man sich aufsetzt, ganz bewusst, um auf eine Situation zu gucken. Ja, also angenommen, wir haben ein bestimmtes Thema, könnte irgendein Fall sein, den wir miteinander beraten, ne, in der kollegialen Fallberatung, um es jetzt gar nicht so spezifisch zu machen. Und jetzt wandern wir ganz bewusst und sehr explizit durch verschiedene Denkperspektiven. Der rote Hut beispielsweise im De Bonoschen Universum steht für die Emotionen. Man höre und staune. Also er hat schon auch erkannt, dass unser Denken nicht abgekoppelt sein sollte von unseren Emotionen, sondern dass Emotionen Platz bekommen sollten. Mhm. Das war für mich damals total faszinierend, weil er auch von der Hypothese ausging, wenn wir unsere Emotionen nicht benennen und sie uns nicht klar machen, dass die unser Denken aber im Hintergrund dennoch beeinflussen, also sollten wir sie doch am besten gleich mit an Bord nehmen, aber sie eben auch nur als eine mögliche Perspektive ansehen. Also unter dem roten Hut würde ich dir zum Beispiel sagen, Mensch Nadine, nach dem, was du mir gerade erzählt hast an deinem Fall, da steigt so eine Unzufriedenheit in mir auf oder so ein leichter Ärger. Also ich stelle einfach meine Emotionen zur Verfügung, noch ohne, dass ich irgendwie da eine Lösung brauche. Aber das ist meine Perspektive. Und dann sagst du als Moderatorin vielleicht, so, jetzt waren wir unter dem roten Hut, jetzt gehen wir unter den gelben Hut. Mhm. Und der gelbe Hut steht für die positiven Aspekte der Situation, die Chancen, die in der Situation drin liegen. Total interessant, der De Bono hat sozusagen ressourcenorientiertes Denken da schon integriert gehabt. Ja? Mhm. Und es war in den 70er Jahren. Da war noch kein Steve DeShazer so weit verbreitet und keine Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung. Aber der hat gesagt, nein, wir sollten doch auch darauf gucken, egal wie schwierig eine Situation ist, welche Chancen liegen denn eigentlich in ihr? Mhm. Und dann kommt der schwarze Hut und da guckt man dann ganz gezielt auf mögliche Risiken der Situation, was könnte schieflaufen, und dann kommen noch andere Perspektiven. Es ist eigentlich ein systematischer Perspektivwechsel, basierend auf der Hypothese, dass wenn wir das nicht tun, dass wir Gefahr laufen, wenn ich zum Beispiel ein Typ bin, der vielleicht immer das Haar in der Suppe sieht, dann setze ich mir intuitiv eher immer den schwarzen Hut auf. Hat man in Teams häufig, ne, hast du Leute, die sehen eher das Kritische und sind aber nicht in der Lage, auch mal von einer ganz anderen Perspektive draufzuschauen. Und dazu laden die 6 Hüte ein.
Das heißt, ich versuche es nochmal zu übersetzen für mich. Es ist eine Möglichkeit, die eigenen Denkmuster oder die Denktendenzen, kann man fast sagen, ne, wenn es da so Routinen gibt, meist nur eine Perspektive einzunehmen, zu unterbrechen, um die Vielfalt des Themas überhaupt nochmal in einer ganz anderen Komplexität zu erfahren zu können.
Ja, ja. Und da kommt noch ein Aspekt ins Spiel, den ich immer sehr faszinierend fand und immer noch finde. Wenn du sozusagen, mal angenommen, du bist in einem Team und diskutierst ein bestimmtes Thema, dann haben eben die Menschen oft schon eine Meinung dazu. Ja, und die vertreten sie auch und diskutieren dann anhand dieser Meinung. Was aber eben nicht passiert ist, das Thema wird inhaltlich nicht vollständig durchdrungen in seinen verschiedenen Facetten. Und der De Bono hat dieses Phänomen genannt, dass das Ego vor dem Inhalt kommt. Also die Werte der Leute, die Positionierungen, die Anschauungen, die Weltanschauungen stehen plötzlich im Vordergrund und werden dann oft auch sehr konfliktreich ausdiskutiert. Aber inhaltlich wird das Thema nicht wirklich aufgefächert. Und deswegen hat er dann gesagt, naja, wenn wir zum Beispiel mit den 6 Hüten arbeiten, kommt plötzlich der Inhalt vor dem Ego. Weil selbst wenn ich, sagen wir mal, ein Typ bin, der die kreativen Aspekte in der Situation sieht und innovativ denkt, werde ich plötzlich unter dem schwarzen Hut eingeladen, auch die möglichen Risiken zu berücksichtigen. Und das ist was, das entspricht meinem Denken, meinem Denkmuster nicht unbedingt. Ja? Mhm. Also erweitere ich auch meine eigene Möglichkeit der Anschauung.
Naja, mir fällt dazu gerade ein, wir hatten ja in einer Folge auch schon mal so das Aufrechterhalten der Ambivalenz oder Multivalenzen angesprochen. Ne? Das würde ja aus der systemischen Sicht, ne, würden wir ja sagen, mit dieser Erweiterung nochmal der eigenen Denkmuster, ne, würden wir auch sowas wieder stabilisieren wie das Aufrechterhalten der Ambivalenz. Ne? Weil es gibt eben in der Regel nicht eine Eindeutigkeit, ne, in einer Gefühlslage oder in einer Bedeutungsgebung, sondern immer tauchen ja auch andere Seiten in einem auf, ja, oder andere Bedürfnisse.
Ja.
Und es reguliert eher das System wieder, ne? Also im Sinne von Aufrechterhaltung von Ambivalenz oder Multivalenzen.
Mhm. Absolut. Die Erfahrung, ich habe einige Experimente gemacht mit den 6 Hüten beispielsweise, war, wenn du eine Gruppe zu einem Thema diskutieren lässt, und in einer bestimmten Zeit, sagen wir mal 20 Minuten, ohne die Vorgabe der 6 Hüte und du lässt eine andere Gruppe mit der Vorgabe der 6 Hüte vielleicht moderiert auch diskutieren und die Gruppen kommen zurück ins Plenum und stellen ihre Ergebnisse vor, ist ein immer wiederkehrendes Element, dass die Gruppe, die mit den 6 Hüten gearbeitet hat, eine viel höhere Differenzierung mitbringt. Mhm. Also die Ergebnisse, das siehst du an der Wand, an der Moderationswand, die sind viel mehr Kärtchen da als bei der anderen Gruppe, weil die andere Gruppe normalerweise relativ schnell anfängt, an einem Punkt hängen zu bleiben und den dann schon zu diskutieren. Und bei den 6 Hüten diskutierst du nicht, sondern du lädst zur Ambivalenz förmlich ein und hast dadurch aber eine viel höhere Ausdifferenzierung des Inhalts.
Mhm. Ja. Mhm. Naja, und es, also ich denke gerade so drüber nach, dass es ja auch es ist so fair sich selbst gegenüber auch, ne? Weil es eben nicht nur eine Seite von mir unterstützt, sondern eben möglicherweise den anderen, die ich aber vielleicht in meinem bewussten Ich auch leugne oder vermeiden möchte oder sonst irgendwie. Ne? Also ist ja auch eine schöne Übung für sich selbst, um da auch die Ganzheitlichkeit im Sinne von allen Anteilen denen nochmal einen Platz zu geben.
Ne? Total. Du und eine Sache würde ich gerne noch dazu stellen, weil die ist mir hinterher erst klar geworden. Zu der Zeit, als wir im Denkclub waren, habe ich noch null Gunther Schmidt gekannt und noch kein hypnosystemisches Arbeiten und diese ganzen Konzepte waren mir fremd. Und Interessant war aber dann, während ich dann an meinem Buch gearbeitet habe, wo ich diese Erkenntnisse so ein bisschen zusammengefasst habe, ist mir dann klar geworden, dass wir im Grunde genommen im Denkclub und mit den sechs Hüten ähnliche Prinzipien erforscht haben, wie der Gunther dann natürlich auch nochmal auf eine sehr differenzierte Weise beschrieben hat, aber dieses ganze Thema der Aufmerksamkeitsfokussierung, mhm. also dieser hypnosystemische Grundgedanke, erlebte Realität entsteht durch, Klammer auf, willkürliche, schrägstrich unwillkürliche, Klammer zu, Aufmerksamkeitsfokussierung. Mhm. Naja, und schau, was wir bei den sechs Hüten gemacht haben, war, wir haben einen roten Hut aufgesetzt, Aufmerksamkeitsfokussierung auf die Emotionen. Mhm. Wir haben einen schwarzen Hut aufgesetzt, Aufmerksamkeitsfokussierung auf die potenziell riskanten Aspekte, gefährlichen mhm. Aspekte einer Situation. Und was wir eben festgestellt hatten, wir haben plötzlich gedacht, das ist ja verrückt. Wir setzen uns einen anderen Hut auf, imaginär, und unser Bewusstsein verändert sich. Mhm. Also wir haben richtig gemerkt, wie unsere Gefühle sich verändert haben, nur dadurch, dass wir eben einen anderen Hut aufgesetzt haben. Mhm. Und das ist genau dieses Prinzip in Aktion.
No, und ich würde es vielleicht sogar noch ergänzen, wenn wir gerade bei Gunther Schmidt sind, der spricht ja auch immer von Wahlmöglichkeiten erzeugen. Ne? Also eben, wenn wir mit Routinen arbeiten oder routinierten Denkweisen, das sind ja schon eher Automatismen, die dann laufen. Also können wir davon ausgehen, dass unwillkürlich sich vielleicht ein Hut, wenn ich das mal in dieser Form ausdrücken kann, seinen Weg bahnt, ne, und ja. damit mein Erleben auch erzeugt. Und wenn ihr diese Übung macht und merkt, aha, ich kann ja mein Erleben deutlich verändern, je nachdem, aus welcher Perspektive ich drauf schaue, ermögliche ich ja mir selbst auch sozusagen die Wahl zu haben, also nochmal in eine selbstwirksamere Position zu kommen.
Ein Gedanke, den ich gerne noch reinbringen würde, weil er mir in Bezug auf das Systemische so hochrelevant noch zu sein scheint, ist, dass man sagen kann, dass systemisches Denken und Handeln davon lebt, dass wir auch nach Mustern Ausschau halten. Also als systemische Beraterinnen, dass wir sowohl bei Individuen, aber auch in einer Organisation, in einem Team, dass wir nach Mustern Ausschau halten, weil Systeme, autopoietische Systeme im Grunde genommen mustererzeugende Systeme sind. Und natürlich können wir nach lösungsstabilisierenden Mustern Ausschau halten. Das wäre die Fokussierung auf Ressourcen, ne? auf Muster des Gelingens, wie wir es hier ja auch schon hatten. Mhm. Und gleichzeitig, wenn Menschen zu uns in die Beratung kommen, dann haben sie sicherlich nicht nur Muster des Gelingens am Start, sondern auch repetitive Muster, also Situationen, die eher ungünstige Auswirkungen haben. Mhm. Und deshalb ist dieser Blick auf Musterhaftigkeit in unserer Arbeit so relevant, weil wenn wir Muster erkennen, können wir davon ausgehen, dass hier Schleifen sich gebildet haben, die günstig sein können, aber auch ungünstig. Und wenn sie ungünstig sind, brauchen die eine Form der Irritation.
Ja, und ich denke, dass eben viele Verhaltensmuster oder wahrscheinlich sogar die meisten unbewusst ablaufen. Also dass der Mensch die in diesem Moment gar nicht für sich als bewusst wahrnimmt und auch als Muster wahrnimmt, ne? sondern erst indem wir miteinander arbeiten und Hypothesen darüber bilden, möglicherweise diese Muster erkennt. Ne? Ja. Und wir ja auch damit sozusagen so diesen ersten Step machen, Bewusstsein schaffen, um dann überhaupt auch in eine Veränderung gehen zu können.
Ne? Ganz genau, ja. ganz genau. Mhm. Und wenn man das ganz pragmatisch dann auch jetzt zum Beispiel auf das Thema Organisations- oder Teamentwicklung bezieht, dann könnte man als Beraterin, Berater immer auch fragen oder nach solchen Mustern fragen. Mensch, was sind denn hier wiederkehrende Muster in Ihrer Organisation? Und die können natürlich Hinweise auf Muster des Gelingens sein, aber eben auch auf ungünstige Muster. Und dann sind wir mittendrin, ne, und können arbeiten, können Hypothesen entwickeln und so. Mhm. Ja, schön.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir für Manuel auch ein paar Hinweise oder Impulse ergeben konnten und vielleicht auch für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Lust haben, auch die Ansätze von Edward de Bono sich nochmal anzuschauen und in ihr eigenes Arbeiten zu übernehmen.
Ja, der Hinweis hier vielleicht an der Stelle wieder auf die Shownotes. Da sind ein paar Hinweise dann drin auf Methoden, auf Tools, auf die sechs Hüte und wo man sich sonst noch Informationen zum Thema Denken, laterales Denken verschaffen kann.
Überraschung!
Nadine, ich habe mir hier notiert, dass wir jetzt zur Überraschungsfrage kommen.
Genau, ganz genau. Und gleichzeitig bin ich in dem Thema, was wir jetzt eben hatten, ich bin, glaube ich, noch ambivalent. Ich habe nämlich 3 Stichworte auf meiner Liste mittlerweile stehen.
Okay, ja.
Und schwanke immer noch so ein bisschen hin und her und werde jetzt sehr spontan reagieren und einfach eine schnappen. Okay. Mhm. So. Ich nehme die erste. Die ist vielleicht, die passt auch gerade, glaube ich, vielleicht. Ja. Es ist aus einem Dialog entstanden mit einem Interessenten für unsere Coaching-Ausbildung und ich hatte die Inhalte so vorgestellt, was uns wichtig ist, Haltung und auch nochmal den theoretischen Teil und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat er gesagt, ja, das klingt ja alles schön und ich hätte aber gerne auch noch so ein Aufbauseminar oder sowas, ne, oder so ein On-Top, weil mir ist ganz wichtig in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, dass ich auch was bekomme für meine eigene Emotionsregulation. Da habe ich ganz kurz so überlegt, ne? Da habe ich so gedacht, okay, was bietet eigentlich jetzt unser Programm, beziehungsweise einfach auch systemisches Arbeiten, hypnosystemisches Arbeiten, das ist, glaube ich, sogar an dieser Stelle noch viel relevanter. Was bietet uns das an Möglichkeiten, eigene Emotionen, gerade wenn wir zum Beispiel vor einer Gruppe stehen oder auch in der, wir hatten ja auch schon, ne, Fälle von dir besprochen, wo du auch gesagt hast, ne, da kommt dann auch schon bei mir eine Emotion hoch und dann muss ich gucken, wie ich die einsortieren kann und so weiter. Aber welche Gedanken hast du dazu, was uns hypnosystemisches Arbeiten oder auch systemisches Arbeiten für unsere eigene Emotionsregulation anbietet?
Sehr schön. Ein so interessantes Thema. Die Regulation von Emotionen. Ich greife einfach mal den ersten Gedanken auf, der mir dazu in den Sinn kommt. Und zwar die grundlegende Idee, dass alles, was ist, also nehmen wir mal das Beispiel, du sagst, jemand ist sehr aufgeregt vor einer Präsentation und vielleicht so aufgeregt, dass diese Person Sorge hat, dass sie die Präsentation versemmelt oder die Prüfung. Ich habe immer wieder mal auch Klienten im Coaching, die mit dem Thema Prüfungsangst kommen. Mhm. Und mein allererster Gedanke ist, dass wir ein Phänomen haben, und dass wir relativ schnell dann eine Bewertung dieses Phänomens haben, nämlich hier ist diese Angst und diese Angst soll nicht sein. Es kommt zu einer Teilung sozusagen im psychischen Geschehen, ein Erleben, was erstmal da ist, ja, diese Nervosität oder nennen wir es Erregung. Man könnte es auch Erregung nennen, wenn man es noch neutraler macht, könnte man es Erregung nennen. Die Virginia Satir fällt mir dazu gerade ein, eine der Mütter des systemischen Arbeitens, die hat zum Beispiel gesagt, Angst plus Atem ist Erregung. Mhm. Spannend, ne? Weil wir haben das Phänomen Angst und sie bringt ein weiteres Element mit dazu und plötzlich verändert sich unsere Bewertung des Phänomens. Es ist plötzlich nicht mehr, oh Gott, ich habe Angst, sondern, oh, ich bin erregt. Also im Sinne von da ist Energie in meinem System und es ist kein Problem. Es ist nur, es gilt jetzt, diese Energie ein Stückchen auszuhalten. Also insofern ist eine Antwort auf deine Frage, Nadine, was das hypnosystemische Denken Menschen zur Verfügung stellen kann im Umgang mit sich selbst, erstmal die Akzeptanz des Phänomens an und für sich. Mhm. Ja, die andere Menschen haben das ausgedrückt, alles was ist, darf sein und alles was sein darf, kann sich dann schon verändern. Wir haben in der Beratung häufig die Situation, dass Menschen die Dinge, die sie erleben, bewerten und sie loshaben wollen, erzeugt aber häufig schon, also das hält das Problem oft aufrecht. Mhm. Also das wäre ein Gedanke zu deiner Frage. Akzeptanz des Problems kann schon ein allererster und ein total wichtiger Schritt sein, dabei es einen neuen Umgang damit zu finden. Und damit sind wir schon im Bereich der Selbstregulation.
Und ich würde es vielleicht noch mal ergänzen, auch zu dem, was du gesagt hast. Ne? Du hattest ja nicht nur die Akzeptanz, sondern ne, mit Virginia Satir ja auch eine neue Bewertung. Ne? Also dem Ganzen, dem Kind einen anderen Namen geben oder ihm eine andere Bedeutung geben. Vielleicht auch neu kontextualisieren. Ne? Wenn wir zum Beispiel auch im systemischen Arbeiten fragen, wann war genau dieses Verhalten oder diese Emotion auch hilfreich, ne? Also in einen anderen Kontext bringen, wann ist es vielleicht gelernt worden auch, ne? Ja. Dass es eine andere Qualität auch bekommt, ne? Und damit verändert sich ja auch schon Emotionen wieder, weil es einen anderen Platz plötzlich bekommt, ne? Es ist nicht mehr, also haben wir vielleicht auch Assoziation, Dissoziation in diesem Moment, ne? Dass wir dem plötzlich irgendwo auch einen Platz geben und es nicht mehr so ganz überwältigend in diesem Moment. Ne?
Ganz genau.
Das fällt mir dazu noch ein, was du eben gesagt hast, ne? Dass er mehr als Akzeptanz ist. Es ist schon eine Neubewertung und vielleicht auch eine Neukontextualisierung. Ne?
Ja, ja, ja. Und ich würde gerne noch was dazu stellen, weil das, durch das, was du gerade gesagt hast, da rückt auch wieder dieses innere Teilemodell. Kommt gerade bei mir so ein bisschen stärker auf. Wir haben ja im hypnosystemischen Arbeiten ganz stark die Idee, dass wir eine innere Pluralität eigentlich sind. Also wir sind keine durchgängigen Ich-Zustände, sondern wir haben unterschiedliche Ich-Zustände, die zu unterschiedlichen Zeiten auf die Vorderbühne kommen und damit unser Empfinden, unsere Wahrnehmung, unser Verhalten auch sehr stark prägen. Und wenn man diese Idee ernst nimmt, dann landet man natürlich relativ schnell bei der Frage, wie sieht denn eigentlich eine gute Moderation oder eine gute Führung sozusagen dieser unterschiedlichen Anteile aus. Ja. Und da sind wir ja bei dem Konzept dann, dass es vielleicht eine Art von innerer Instanz gibt, die in der Lage ist, diese inneren Anteile wahrzunehmen, sie zu akzeptieren, sie willkommen zu heißen und gleichzeitig sich aber nicht zu stark mit ihnen zu identifizieren. Mhm. Ja. Das würde ich gerne nochmal anbinden, auch an unsere Achtsamkeitsfolgen, die beiden Podcasts, weil meiner Ansicht nach geht es unter anderem dabei, wenn dieser Beobachter, diese Beobachterin kultiviert wird durch verschiedene Achtsamkeitsverfahren, geht es genau darum, diese Instanz zu stärken in uns, die dann in der Lage ist, auch, sagen wir mal, unliebsame Ich-Anteile, die auch vielleicht mit sehr heftigen Emotionen einhergehen, beobachten zu können, wahrnehmen zu können, bezeugen zu können, ohne sofort von ihnen aufgefressen zu werden.
Ja, und mir wäre noch wichtig, ne, wenn wir jetzt dem Begriff Emotionen noch eine Bedeutung geben wollen oder noch eine Definition geben wollen, ne, dann könnte man ja sowas formulieren wie: Emotionen sind Ausdruck von Bedürfnissen, ja, die wir haben, und damit sind sie ja wichtige Hinweisgeber. Ja, das heißt ja, es gibt vielleicht ein Bedürfnis, das ich nicht wahrgenommen habe und das sich jetzt über eine unwillkürliche Emotion, ne, wie ein kleines Signalsystem, ne, sich mir einen Weg bahnt, um mir einen Hinweis zu geben. Und das finde ich interessant, weil, also keine Ahnung, über Freude würde sich kein Mensch Gedanken machen. Mhm. Ja, der würde denken, oh, ich freue mich gerade, das ist aber schön, ne? Also so, aber bei Ängsten ist es ganz schwierig, das wird sehr schnell bewertet als aversiv, ne? Fühlt sich natürlich auch nicht gut an, weil unser Körper ja auch reagiert und sich anspannt und vielleicht zittrig wird oder ne, was auch immer, ne? Dieses Arousal, was du vorhin genannt hast, ne? Das Erregungsniveau steigt, ne? Und also das ist offensichtlich verbunden mit einem aversiven Reiz. Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn wir anfangen, die Angebote zu machen, um genau diesen Qualitäten, die dazu geschrieben sind, was Neues daneben zu stellen. Also ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die hat zu mir gesagt, ich bin in einer schwierigen Situation und ich komme einfach über diese Kränkung nicht hinweg. Ja, ich fühle mich permanent runtergezogen und gekränkt und wirklich, also ja, ich komme über dieses, ne, Hadern und Gekränktsein nicht hinweg. und hat sehr dagegen angekämpft, ne? Und ich habe so angefangen, mit ihr so zu gucken, ne? Was ist so das Bedürfnis, ne? Wofür steht die Kränkung? Und dann habe ich gesagt, mal angenommen, wir würden es nicht Kränkung nennen. Wir würden sagen, das ist die Kämpferin für deinen Selbstwert, ne? Und plötzlich hat sich auch schon mimisch, ne? So regelrecht was sich gelöst, ne? Und sie hat und, ne? Und sie war ganz berührt und hat gesagt, ja, das könnte ich viel besser akzeptieren, ne? Das könnte ich viel besser akzeptieren. Also das heißt, ein Bedürfnis, was dahinter steht, können wir nicht einfach irgendwie wegschieben. Ne? Und da hat sie es auch anerkannt, hat gesagt, ja, mein Selbstwert ist wichtig und der gehört zu mir. Und den hat ja keiner, ne? Keiner auch anzugehen. Ne? Und dafür habe ich eine innere Kämpferin und die sagt, hier ist jetzt die Grenze. Ne? So, und dafür taucht dieses Gefühl auf. Fand ich ganz schön, dass wirklich in wenigen Augenblicken, welche Reaktion auch unwillkürlich der Körper uns da auch schon. Ich habe auch zu gesagt, wie wirkt sich das denn gerade aus bei Ihnen, auch körperlich? Ne?
Ja.
Ich merke, dass sich ganz vieles entspannt gerade, sagt sie. Ne? Also das wäre mir schon auch nochmal wichtig, ne? Dass wir diese Definition auch dazu stellen und diese anderen Qualitäten auch in den Vordergrund rücken. Ne? Sind wir fast wieder bei De Bono gelandet, weil wir eine Tendenz haben, ne?
Ja.
Das zu bewerten, die Emotionen, vielleicht gerade die Ängste. Und da nochmal aus der vielleicht der positiven Absicht oder dem positiven Blick mal drauf gucken können. Ne?
Und das, was du gerade beschreibst, was du deiner Klientin angeboten hast, ne, könnte man auch als ein Reframing bezeichnen, ne, was du ihr vorgeschlagen hast, ohne zu wissen, wie sie darauf reagiert. Sie hat es offenbar aber sehr tief berührt und hatte eine starke Resonanz bei ihr und hat ihr, dadurch, dass du ihr einen anderen Rahmen für dieses Empfinden zur Verfügung gestellt hast, hat sich ihre ganze auch Bedeutungsgebung des Erlebens verändert, ne? Also eigentlich der Bewertung verändert. Nicht das Erleben selbst, das ist das Interessante, ne? Sondern unsere Konzepte davon, was wir erleben. Und das finde ich so spannend, wie deutlich wird, wie unsere Gedanken, unsere Konzeptualisierungen so eng zusammenhängen mit unserer Art und Weise, wie wir fühlen. Das war auch eine der Entdeckungen beim De Bono, wenn wir das nochmal kurz aufgreifen können. Wenn wir unsere Gedanken verändern, dann können wir darüber manchmal auch unsere Empfindungen verändern. Und das hast du bei dieser Klientin mit einem Reframing gemacht. Nadine, was würdest du sagen? Also deine Frage war ja hochinteressant zum Thema Selbstregulation, Emotionsregulation im Zusammenhang mit hypnosystemischen, systemischen Konzepten. War da schon ein bisschen was dabei oder bist du noch neugierig, da weiter
Genau.
zu forschen?
Ja, ich glaube, wir haben schon vieles, ne, was wir aus der systemischen Arbeit dafür anwenden können. Wir sind vielleicht nur so als kleine Mini-Ergänzung. Mir ist noch eine Situation jetzt mit einer aktuellen Klientin eingefallen von gestern, die so gesagt hat, ja, und wenn sie im Vorstellungsgespräch sitzt und dann zack, kann man sie ganz schnell irritieren oder von der Rolle bringen, ne? Und dann ist sie gar nicht mehr souverän. Und ob ich nicht ganz schnell noch einen kleinen Tipp hätte, was sie dann in so einem schwierigen Moment, für sich schwierigen Moment, ne, was sie da machen könnte. Und weil sie eine sehr, nur tendenziell sehr sprachlastige, kognitive Frau, ne, so wie ich sie erlebt habe, ist, ne, das hat sie auch gesagt, sie reagiert dann ganz schnell mit irgendeinem Kauderwelsch und spricht immer schneller und keiner versteht mehr, was sie eigentlich sagen will und so weiter. Bin ich jetzt nicht auf was Verbales eingegangen und das wäre vielleicht auch eine Form der Emotionsregulation, so ein bisschen die Idee über den Körper eine Musterunterbrechung zu etablieren. Also ich habe mit ihr eben eher so trainiert, was ist eher eine Körperhaltung, wenn sie sich unsicher fühlt und was ist vielleicht eine Körperhaltung, die eher Souveränität ausdrückt.
Ja, der Körper als extrem wichtige und auch manchmal sehr machtvolle Interventionsebene, um solche Muster zu unterbrechen. Ich habe einen ähnlichen Gedanken gerade gehabt, eine junge Frau mit Prüfungsangst, massiver Prüfungsangst war neulich bei mir. Und ich habe dann mit Fragen nach Ausnahmen vom Problem und so weiter, sind wir relativ schnell dabei gelandet, dass sie intuitiv schon aus einer Prüfungssituation dann auch mal raus ist oder zwei, dreimal tief geatmet hat. Und dabei haben wir exploriert, ne, dass dieses tiefe Atmen sofort den Parasympathikus aktiviert und das sympathische Nervensystem, was für Stress zuständig ist, sofort ein bisschen abdämpft, ne, und das parasympathische Reagieren stärker ins Spiel bringt. Also ein Beispiel dafür, wie wir über den Körper ganz starke Interventionen auch setzen können, ne, jenseits des Mentalen und Kognitiven.
Ja, vielleicht das noch so zur Ergänzung. Ich bin sonst sehr happy und vielleicht auch, ne, der junge Mann, der mir diese Frage gestellt hat, falls er diesen Podcast hört, hat er gleich noch ein paar Informationen dazu bekommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich sehr, dass unsere heutige Folge wieder ein paar Ideen ins Spiel gebracht hat, ein paar Ansatzpunkte, die für dich und dein Leben und deine Arbeit nützlich sind, und würden uns riesig freuen, wenn du auch in Zukunft wieder einschaltest, wenn es heißt:
Selten so gedacht.
Last but not least.
If you never change your mind, why have one? Edward de Bono.